Werbung.
Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mit Cyclide-Taschen unterwegs bin, wenn ich Bikepacking bin oder wenn ich auf Bikepacking-Rennen unterwegs bin, sowohl auf der Straße als auch im Gelände, weil die Taschen mich einfach überzeugt haben.
Aber ich habe heute gesehen, du bist komplett euphorisch ins Studio gekommen, weil du auf der Cyclide-Website was entdeckt hast.
Ja, und zwar das Ski-Rack. Und nachdem ich ja sehr gern im Winter Skitouren gehe und langlaufen tue, finde ich das Ski-Rack echt eine perfekte Ergänzung. Das ist eine Halterung für Ski am Fahrrad. Das passt auf jedes Fahrrad, vom Rennrad bis zum Mountainbike. Und das passt auch für alle Ski. Also nicht nur für schmale Langlauf-Ski, sondern auch für echt fette Freerider oder sogar Splitboards.
Skisprung, Ski?
Das kann ich nicht versprechen. Das Versprechen kann ich nicht abgeben. Aber nachdem ich echt schon das eine oder andere Mal mit Langlaufskien im Rucksack zur Loipe gefahren bin und auch die eine Skitour versucht habe, mit dem Fahrrad anzureisen, ist es wirklich eine ziemlich coole Ergänzung. Und das finde ich grandios. Finde ich das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also falls mich jemand beschenken will, bitte schenkt mir das Ski-Rack von Cyclide.
Natürlich gibt es ja noch die Handlebar, Aerobag, also Rahmentasche, Arschrakete, Oberrohrtasche und das volle Spektrum. Wir haben eh schon ein paar Mal drüber geredet, aber das Besondere ist, wenn man jetzt in der Vorweihnachtszeit um 150 Euro oder mehr bestellt, gibt es etwas gratis dazu, nämlich das Wallet, also einen Bikepacking-Geldbeutel.
Und der ist wie alles von Cyclide extrem robust, extrem widerstandsfähig und ultra leicht.
Und aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, wenn man ein gutes Geldtaschel mit hat auf Bikepacking-Tour. International kann man sie außerhalb der EU ein paar Währungen vorher wechseln und mitnehmen. Dann steht man nicht an einer Bankomatkasse, die gerade nicht funktioniert.
Alle Infos zu Cyclide findet ihr in den Shownotes oder auf www.cyclide.cc. Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit dem Flo im Ohr.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Kennst du dich aus, oder?
Ich kenne mich aus. Ich habe dir einen Flo ins Ohr gesetzt, ja. Aber vielleicht musst du noch erklären, für alle, die es nicht wissen, was wir da intern besprechen.
Ja, wir haben irgendwann vor ein paar Wochen über die Saisonplanung gesprochen und da hast du mir den Flo ins Ohr gesetzt, Unknown Race. Und hast gesagt, du musst aber schnell sein, weil die Anmeldefrist läuft bald aus. Und dann habe ich es gemacht und dann waren wir beide lucky im Draw und haben einen Startplatz ergattert.
Ich habe das schon sehr, sehr lang mitverfolgt, das Unknown Race. Mir gefällt einfach das Konzept sehr mit, man weiß nicht, wie die Strecken sein wird. Erst kurz vorm Start kriegst du den Weg zum oder den Standort des ersten Checkpoints, musst du noch schnell die Route planen, kurz vorm Start. Und nachdem es voriges Jahr nicht passt hat vom Termin und ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch war, im April in Österreich in den Alpen irgendwo herumzufahren, da habe ich gedacht, nein, das da traue ich mich nicht drüber, aber jetzt ist es ja in der Toskana 2025. Und wie ich das gesehen habe, war mir sonnenklar, dieses Mal passt hundertprozentig.
Ja, Start und Ziel in Lucca. Also wir brauchen es jetzt nicht mehr verkaufen, das Rennen war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Sie haben die Startplätze verlosen müssen. Ja, Start und Ziel in Lucca. Es kann trotzdem in den Schnee gehen, wenn man ein bisschen nach Norden schaut, aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auch drauf.
1000 Kilometer wird es ungefähr sein, gell? Das heißt, man kann einmal den alten Schulatlas aufmachen, falls das nicht alle kennen, das ist wie Google Maps ausgedruckt, in ein Buch gebunden und dann kannst du mit dem Zirkel im richtigen Maßstab einmal einen 500 Kilometer großen Kreis ziehen und kann man davon ausgehen, das ist ja der Bereich, in dem es abspielen wird.
Ja, was ich geschaut habe, ich habe jetzt auf die Schnelle keine größeren unpassierbaren Flüsse oder Seen gesehen. Das heißt, ich hoffe mal, es wird keine Fährpassage geben.
Aber es hat auch voriges Jahr beim Unknown Race über den Neusiedler See die Fähre gegeben, obwohl man einfach komplett normal daneben oder rundherum oder irgendwo herumfahren kann.
Wir werden es jedenfalls sehen. Also ich freue mich riesig drauf. Das wird so mein erstes großes Highlight nächstes Jahr werden. Also das wird cool.
Ja, seit wann fahren wir dann wieder mal gemeinsam das gleiche Rennen? Schon länger her? Raceround Niederösterreich das letzte Mal?
Ja, wenn wir Kitzbüheler Radmarathon und King of the Lake nicht sein, dann Raceround Niederösterreich, ja.
Ja, wird sicher super. Auf das freue ich mich echt schon sehr. Ich bin beim Trainieren sehr motiviert, muss ich sagen. Ja, wobei meine anderen Rennen, die ich nächstes Jahr fahren möchte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Möglichkeiten. Unter anderem hat jetzt auch das Transcontinental Race die Strecke präsentiert. Da ist immer eine ziemlich große Show drumherum. Das wird sehr zelebriert.
Und fast ein bisschen zu viel vielleicht. Und hinter den Kulissen, vielleicht kann man es ausplaudern. Also wir haben kontrovers diskutiert. Also prinzipiell finden wir, glaube ich, beide die Strecken extrem geil. Also von Santiago de Compostela nach Rumänien an die Schwarzmeerküste. Aber
rein von den Checkpoints her, glaube ich, die interessanteste Strecken, die sie bisher gemacht haben. Es sind eigentlich alle Checkpoints wirkliche Highlights fast. Also man fährt nach dem Start in Santiago nochmal ganz an die Küste, also Richtung Westen. Dann wieder auf halt einen Parcours, dann geht's quasi wieder retour, da ist dann freie Routenplanung und dann geht's ein bisschen, glaube ich, kann man ganz grob sagen, so ähnlich wie der Jakobsweg. Und dann ist der erste Checkpoint Picos de la Europa, den kenne ich persönlich nicht, da war das Via Race vorgesetzt da drüber gegangen und es wird ein wunderschöner Nationalpark sein. Dann ist der zweite Checkpoint der Col de Tourmalet. Der dritte Checkpoint ist eine Gravel-Passage in Sestriere, so ganz eine berühmte alte Militärstraße auf 2500 Meter Höhe. Strada della Assietta oder so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Und dann ist der vierte Checkpoint, sind ein paar Schotterstraßen.
Siena,
Strada Bianche,
ja.
Profi-Radlrennen. Also irgendwie alles sehr charmant und alles wirklich coole Orte. Und jetzt kommt's.
Ja, also der nächste Checkpoint ist in Albanien und das war der allererste Gravel-Checkpoint bei einer der früheren Austragungen vom TCR, also historisch sehr interessant, aber...
Nein, das war in Sestriere, was du meinst. Ah, das okay. War das erste Mal, dass sie überhaupt Gravel eingebaut haben. Die haben es erneut. Und das in Albanien war auch ein Gravel-Checkpoint voriges Jahr. Und da ist es diesmal aber andere Strecken. Das ist nicht identisch wie 2023, sondern der Checkpoint ist dasselbe, der Parcours wird anders sein. Der ist aber nur ganz kurz und da ist sonst sehr viel freie Routenplanung, ja.
Aber das Problem ist für uns, das hat zu Diskussionen geführt, dass man mit der Fähre von Italien nach Albanien fahren darf. Und ich habe mir so die gängigsten Fährverbindungen angeschaut. Und die Fährüberfahrten dauern so zwischen 7 und 12 Stunden. Und je nach Hafen kann es passieren, dass nur eine Fährverbindung pro Tag gibt.
Ja, was ich bis jetzt geschaut habe, 10 bis 16 Stunden pro Fähre. Manche gehen zweimal am Tag, manche gehen einmal am Tag. Und jetzt stellst du dir vor, du kommst dorthin und die Fähre ist 2 Stunden vorher gegangen. Dann wartest du 22 Stunden auf die nächste Fähre und sitzt dann 16 Stunden am Boot. Wo ist da ein Radlrennen, bitte? Entweder hast du einen Rückstand vielleicht, der zuerst 2 Stunden war auf denjenigen vor dir oder auf diejenige vor dir und danach hast du weit über einen Tag Rückstand. Oder du kommst mit einem kleinen Vorsprung hin und hast danach mehr als einen Tag Vorsprung. Und währenddessen hast du 16 Stunden Pause, wo du am Schiff oben sitzt. Oder du kommst mit 20 Stunden Vorsprung zum Hafen und sitzt dann trotzdem am gleichen Schiff, weil du einfach einen Tag warten musst, bis die nächste Fähre ablegt. Es zerstört das Rennen komplett und ich verstehe es, wenn eine Fähre über einen kleinen Fluss geht oder damals über die Donau oder jetzt in Giannacale über die Meerenge, da geht die Fähre jede Stunde oder alle 2 Stunden. Da wird jetzt nicht so ein großes Problem oder du hast verschiedene Möglichkeiten. Aber da gibt es genau 2 Verbindungen, ob Ancona oder ob Bari. Und in der Hochsaison gehen sie zweimal pro Tag, am Wochenende und unter der Woche nur einmal pro Tag.
Ja, es sind wahrscheinlich zwei Rennen. Eins bis zur Fähre und dann ein zweites Rennen, das dann in Albanien startet.
Eigentlich habe ich mir gedacht, TCR-Geschichte ist für mich erledigt. Dann haben wir, wie die Strecke das erste Mal gesehen, gedacht, nein, es wäre schon wieder faszinierend, gerade jetzt mit Santiago de Compostela und so weiter. Und dann habe ich das mit der Fähre genau angeschaut und ich muss mir das echt gut überlegen. Das finde ich extrem unattraktiv und es muss nicht sein, dass man mit der Fähre fährt. Das ist dann natürlich ein sehr großer Umweg, aber man kann über Land fahren von Italien nach Albanien. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Schiff zu vermeiden, kann es nicht nachvollziehen, warum Fähren im Unsupported Sport so zelebriert werden. Weil ich kann auch nicht beim Ram einsagen, okay, Kansas, ich steige in den Bus oder steige in den Zug und steige 10 Stunden später wieder aus. Das zerstört das Rennen einfach komplett. Du kannst, wenn irgendeine Baustelle unpassierbar ist oder eine Brücke gesperrt ist wegen Hochwasser, kannst du eine minimal kurze Strecke überbrücken, weil es nicht anders geht. Aber dass ich sage, vor mit der Fähre oder auf der Straße, es ist einfach, ja, ich verstehe das nicht. Und wir haben bei den Veluminati gelernt, Rennen fährt man, um zu gewinnen. Und das wird halt durch eine Fähre total irgendwie ins Absurde geführt.
Ja, bevor wir jetzt, muss ich wieder abbrechen, bevor wir uns jetzt da das Rennen komplett zerreden, TCR versucht nächstes Jahr bei der Ausgabe 2025 zumindest 100 Frauen an den Start bringen. Und da möchte ich auch nochmal sagen, egal was der Strasser jetzt gesagt hat, es ist ein super Rennen. Und wir haben schon einige Frauen, die beim TCR am Start waren, bei uns im Podcast gehabt. Hört euch die Folgen an. Nehmt euch den Mut, meldet euch an und fahrt das Rennen.
Nächste Woche kommt eine weitere Frau zu uns in den Podcast.
Beziehungsweise war schon da.
War schon da. Es ist aufgenommen auf irgendeiner externen Festplatte oder auf irgendeinem Server liegt die Aufnahme und die wird in einer Woche dann rauskommen.
Ganz genau. Also, meldet euch zum TCR an.
Warum meldest du dich nicht an? Wenn du das schon so propagierst.
Ich sage nicht, dass ich mich nicht anmelde. Schauen wir mal. Okay. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
Ich wollte jetzt gerade vorher die Brücke schlagen zu den Veluminati, gell? Und den Regeln. Wollen wir da noch was nachbesprechen?
Ganz genau. Also ich habe jedenfalls, wir haben ja aufgerufen dazu, aber eigene Regeln einzusenden. Und ich habe auch sehr schöne bekommen. Die möchte ich ganz kurz vortragen. Stelle dein Rennrad nie in einen Radständer. Lehne es mit dem Hinterrad, nicht mit dem Sattel, mit der schaltwerksabgewandten Seite. Also dort, wo nicht das Schaltwerk ist, die Seite lehnt man an. Mit dem Hinterrad, nicht mit dem Sattel, an eine Mauer oder an einen Stipfel oder an eine Bank. Jedenfalls nicht in einen Radständer. Und wenn es nichts zum Anlehnen gibt, dann legt man es auf die schaltwerksabgewandte Seite.
Das war ein Vorschlag für Regel Nummer 96.
Ganz genau.
Kannst du das weiterempfehlen?
Ja. Und wenn man es hinlehnt, dann auch in so einem Winkel, dass es nicht aufs Schaltwerk drauf fliegt, im besten Fall.
Möchte nur kurz an meine Erfahrung erinnern. Der Start vom TCR, wo mir der Mechaniker beim Bikecheck gesagt hat, dass mein Schaltwerk verbogen ist. Und ich dann realisiert habe, dass ich im Frühling oder im Sommer mein Radl einmal hingestellt habe zum Fotografieren. Es ist ein Windstoß gekommen, das Rad ist umgefallen und es ist auf die Schaltung gefallen. Und ich habe mir gedacht, es ist nichts passiert. Und weil das meine erste Ausfahrt war mit einem neuen Radl, habe ich mir gedacht, naja, die SRAM-Schaltung, die ist halt einfach nicht gut und die rattert halt einfach ein bisschen. Ich habe es dann ein bisschen eingestellt. Aber nachdem ich keinen Vorher-Nachher-Vergleich gehabt habe, habe ich nie gemerkt, dass eigentlich das Schaltauge komplett verbogen war. Ja, das heißt, Ergänzung vielleicht nur zu der Regel, man soll den Wind mit einberechnen. Und wenn man Fotos machen will, ist wiederum eh schon besprochen worden, wie man richtiges Foto macht, dann bitte wirklich darauf achten, wie man das Rad anlehnt und auch den Wind.
Ja, Hast du auch Einsendungen gekriegt?
Ich habe einige E-Mails gekriegt, ja. Ein paar Nachrichten auch noch, die habe ich, glaube ich, nicht alle gelesen, weil die verschwinden dann so schnell wieder in der Flut von den sozialen Medien. Aber die E-Mails sind natürlich alle gut gelandet. Und zum Beispiel hat der Christoph geschrieben, er möchte zwei Regeln vorstellen. Und zwar erstens sagt er, optimiere dein Systemgewicht. Man kann sowohl am Fahrer als auch am Fahrrad Gewicht einsparen. Aber mal ehrlich, wenn man sich entscheiden muss, neue teure Bikeparts, die nur ein paar Gramm leichter sind, zu kaufen oder Gewicht abzunehmen, fällt die Entscheidung nicht schwer. Neue Bikeparts zu kaufen geht schneller, als Diät zu halten. Und macht wahrscheinlich mehr Spaß, den ich da noch dazu sagen.
Und bringt dafür mehr natürlich.
Genau, da darf jeder dazu stehen. Und lustig finde ich immer, wenn sich jemand ein schönes, neues, leichtes Radl kauft und dann kommen kritische Stimmen aus dem Umfeld. So, warum braucht man so ein leichtes Rad? Man kann doch selber am eigenen Körper noch das Gewicht verlieren, ist doch viel sinnvoller und viel gescheiter. Natürlich. Aber ich glaube, und das ist jetzt irgendwie echt meine Meinung, nicht weil ich für irgendwas Werbung machen will, dass man sich neue Räder kaufen muss, ist, man kann mit alten, schwachen, gebrauchten Rädern gleich gut fahren und es soll kein Ausred sein, dass man das Neueste braucht. Aber wenn man Geld spart und wenn das sein Hobby ist und seine Leidenschaft, finde ich, ist es durchaus legitim, dass man sich einfach ein schönes Radl kauft, weil ein schönes Radl, was ist, mit dem er Freude hat. Da geht es nicht nur darum, dass man um 30 Sekunden schneller am Blech oben ist, sondern vielleicht hat man einfach eine Freude damit. Und manche investieren es in schöne Möbel oder in Gartengestaltung oder in eine Reise und manche halt in ein Fahrradl. Und wenn man an was Freude hat, muss man das nicht kritisieren, dass man vielleicht diese 300 Gramm am Körper abnehmen sollte.
Ganz genau, so sehe ich das auch.
Und auch die Wirtschaft, ich meine, jeder Radhersteller hat irgendwie Mitarbeiter und wenn die keine Räder mehr verkaufen, weil jeder nur mit Diät macht, dann wird es vielleicht auch nicht so gut sein.
Wer sicher keine Diät machen muss, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Colnago, weil wir haben gerade vorher geschaut, das neue Colnago Bike für 17.000 Euro, das richtig, richtig schier ist. Ich hoffe, da bleibt was bei den Mitarbeiterinnen.
Ja, der arme Tadej Pogacar, der muss dann damit fahren oder nächstes Jahr.
Ja, er wird es verkaufen.
Er wird Schmerzensgeld kriegen dafür, dass er wahrscheinlich allein durch die Rahmenform gegen 50% aller Veluminati-Styling-Regeln verstößt. Okay, die Regel Nummer 97, die uns der Christoph vorschlägt, ist: Verbringe den größten Teil deiner Zeit mit Fahrradfahren. Fahr so oft und so lange mit dem Rad wie möglich und wenn du gerade nicht mit dem Rad fahren kannst, dann hör Podcasts übers Radfahren, plane deine nächste Ausfahrt und träume von genialen Pässeüberfahrten. Und liebe Sitzfleisch-Team, ihr macht mir eine große Freude beim Podcast hören. Regel Nummer 97 setze ich selbst gerne um. Bitte macht weiter so. Ja, vielen lieben Dank. Freut uns natürlich sehr. Ich möchte jetzt nur die Gegenfrage nochmal anregen, dass eigentlich Style über Training geht, oder? Und wenn man jetzt eine ganze Zeit mit Radlfahren verbringt, dann hat man doch keine Zeit zum Radputzen. Das ist nämlich meine Lebensphilosophie. Also was jetzt? Schönes Radl, gepflegtes Radl oder die ganze Zeit am Radl sitzen?
Ich habe immer gedacht, wichtig ist, wie man an der Eisdiele ausschaut. Und da gehört natürlich einmal das gute Outfit dazu. Das perfekt abgestimmte.
Ich glaube, da müssen wir fast eine Ethikkommission gründen für solche Fragen. Also ich kann natürlich jetzt nicht alle Zuschriften vorlesen. Der Stefan hat uns noch geschrieben: Lieber Christoph, lieber Flo, wie immer habe ich mit großer Freude die neue Folge natürlich fürs Run trainierend angehört. Die fehlende zusätzliche Regel für die Veluminati ist doch Sonnen- bzw. Regenklar. Niemals mit Helmkondom. 3 Rufzeichen. Bisher dachte ich, dass du, Christoph, das auch so siehst, was ich sehr beruhigend fand, bis ich dein Interview im Standard lesen musste. Und dann hat er einen Screenshot und zitiert: Da habe ich nämlich wortwörtlich gesagt, weil da ist es gegangen um Bekleidung im Winter und was man anziehen kann oder soll oder was so Bekleidungstipps sind. Und ich habe gesagt, außerdem gibt's die Helmkondome, also Überzieher, die man wie eine Mütze über den Helm zieht und damit mit recht wenig Geld wasser- und winddicht machen kann. Weil nämlich die Redakteurin hat mich gefragt, ob es eigene Winterhelme gibt. Und das war dann meine Antwort dazu. Und ja, die Kritik lautet jetzt halt nachvollziehbarerweise, dass Stefan packt's überhaupt nicht. Was ist mit dem Strasser passiert? Was haben sie mit dem Strasser gemacht? Ja.
Ja, wir haben es eh schon besprochen. Zum Pendeln hat das durchaus seine Berechtigung. Das Interview war ein bisschen weit gefasst mit dem Thema Radfahren im Winter. Es war jetzt nicht aufs sportliche, schnelle und schöne Radfahren beschränkt, sondern hat durchaus praktische Ansätze gehabt.
Ja, es ist in dem Standard-Interview tatsächlich ums Alltagsradfahren gegangen, mit dem Radl zur Arbeit und das an sozusagen jeden Tag im Jahr. Und ich muss sagen, ich habe das mit Schmunzeln gesagt, was natürlich beim Telefoninterview ein bisschen schwierig ist, für mein Gegenüber zu richtig zu interpretieren. Aber ich bin schon auch lernfähig. Also ich habe mich selbst immer über Helmkondome lustig gemacht. Und auch wenn ich es persönlich nicht verwenden möchte und werde, verstehe ich es absolut, wenn andere das verwenden. Und bevor ich jetzt einen sehr, sehr teuren Radhelm vielleicht kaufe neu, kann man sich schon so eine Bode haben, drüber spannen. Ja, und vielleicht bin ich noch nicht durch und durch ein Homo Veluminatis, sondern noch ein bisschen Homo Sapiens. Hast du in diesem Standard-Interview ein paar Kommentare gelesen?
Ich lese schon lange keine Kommentare mehr zu meinem eigenen Seelenheil. Auch bei vermeintlich unkontroversiellen Themen lasse ich das bleiben.
Ich finde es manchmal schon interessant und in dem Fall habe ich es auch nur lustig gefunden, weil es ganz wenig um mich und meine Aussagen gegangen ist, sondern es ist einfach sehr viel geteilt worden, wie viel, also welche Menschen welche Erfahrungen gemacht haben mit Winterbekleidung. Und da gibt es zum Beispiel jemanden, der geschrieben hat, er lebt jetzt in Kanada und fährt bei minus 25 Grad im Winter jeden Tag mit dem Radl zur Arbeit und seine Bekleidungsstrategie, also das war wirklich, wirklich interessant. Da waren ein paar sehr, sehr spannende Wortmeldungen dabei. Und ein paar haben natürlich gesagt, als beste Strategie, weil es müssen auch die Ohren warm gehalten werden und da können Sie diesen Seedfresh-Podcast empfehlen.
Für warme Ohren, ja.
Werbung.
Herzlich willkommen bei Seedfresh Live. Wir sind wieder live am 13. Februar um 19 Uhr im Orpheum Extra.
Und dieses Mal präsentiert von Join.
Wollen wir verraten, unser Thema? Oder lassen wir unseren treuen Fans die Vorfreude und Spannung aufrecht?
Ich glaube, es bleibt eine Überraschung. Wir könnten es in den nächsten Wochen vielleicht einmal lüften, aber es bleibt jetzt nochmal eine Überraschung.
Tickets gibt es bei den Grazer Spielstätten und bei Ö-Ticket.
Die Infos und den Link findet ihr bei den Shownotes und wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende. Mir ruft ja der Standard nicht an, aber wenn sie mich anrufen würden und mich noch am Winterfahrradtipp fragen würden. Für mich der absolute Gamechanger und was ich wirklich jedem und jeder, die viel fahren, wirklich empfehlen kann, sind Winterfahrradschuhe. Also bis vor 2 Jahren habe ich das überhaupt nicht eingesehen, den Sinn dahinter nicht verstanden, bin immer mit Überschuhen, dicken Socken und Windstopper-Socken gefahren. Das hat immer einwandfrei funktioniert. Es funktioniert auch weiterhin und wenn man nicht viel draußen fährt, ist es sicher die bessere Lösung als teure Winterschuhe. Aber wenn man einmal mit Winterschuhen gefahren ist, dann will man nicht mehr zurück. Das war für mich der absolute Gamechanger und ich habe mir heuer ein zweites Paar gekauft. Ich habe jetzt Mountainbike-Winterschuhe und Rennrad-Winterschuhe und die Rennrad-Winterschuhe sind fast noch besser, weil beim Mountainbiken ist man nicht so schnell unterwegs, man hat nicht so viel Fahrtwind, da war es gar nicht so notwendig, aber gerade am Rennrad absoluter Gamechanger für mich. Also bin jetzt auch schon alt und weiß es zu schätzen, wenn man nicht komplett erfrorene Füße hat nach einer Radfahrt.
Das kann ich bestätigen. Ja, es ist halt mit Überschuhen, ich habe oft zwei übereinander. Die unteren sind halt wirklich so dünn und winddicht und außen noch welche drüber, die halt innen gefüttert sind, weil ja irgendwie das eine für die Wärme und das andere, dass es winddicht ist, weil meistens sind die gefütterten nicht ganz winddicht und die Zugluft natürlich lässt die auskühlen. Aber zwei Überschuhe übereinander, es wird dann halt echt eng und ich muss schon sagen, warum das Indoor-Training mir teilweise mehr Spaß macht, wie um jeden Preis draußen zu fahren, ist einerseits das Sicherheitsthema. Also bei schönem Wetter blendet dich die Sonne, weil sie einfach so flach scheint. Bei schlechtem Wetter ist halt die Sicht schlecht, die Straßen rutschig. Du wirst schlecht gesehen. Aber das Anziehen, wie lang das Anziehen dauert. Ich denke mal, wenn ich 2 Stunden draußen trainiere, bin ich sicher eine halbe Stunde mit Anziehen beschäftigt und mit Ausziehen. Und vor allem in meiner Situation, ich finde das Rad gewohnt nicht. Ich habe irgendwie so viele Sachen, teilweise auch schon Jahre alt, und dann habe ich so eine Kiste mit Winter gewohnt und bis dann alles, bis ich nicht 2 rechte und 2 linke Überschuhe habe, sondern einen rechten, einen linken, die richtigen Socken dazu, so hohe, kniehohe Merino-Stutzen und die richtigen Handschuhe und die Jacken, die irgendwo herumliegen und dann das Anziehen, Schicht für Schicht, 2 Hosen übereinander, das dauert echt so lang, dass man irgendwie die Freiheit vergeht. Da hätte ich schon die ersten 3 Intervallblöcke am Heimtrainer fertig.
Aber schwitzen würde es gleich viel, weil man hat schon die volle Montur an und dann muss man noch in die Schuhe rein.
Richtig.
Dann ist man schon mal durchgeschwitzt.
Und während dem Anziehen, wenn du nicht schnell beim Anziehen bist, sondern du hast schon beide Hosen an und das Thermotrikot und dann fällt er auf, du musst jetzt noch die Hauben suchen, dann kriegst du den Schweißausbruch, bevor du in die Kälte rausgehst. Das heißt, die Bekleidung soll zuerst, glaube ich, wirklich big fein vorbereitet sein, aufgelegt und dann zügig anziehen und sofort aussehen. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Zuschriften und wir wollten ja ein Gewinnspiel machen, beziehungsweise ein signiertes Velominati-Buch verschenken, verlosen. Ich würde sagen, du machst dann die Jury und ich präsentiere jetzt noch die besten Zuschriften, und zwar ist eine noch vom Bernhard. Der bedankt sich auch, weil wir ihm beide das Buch signiert haben. Und sein Vorschlag ist für die 96er-Regel: sobald du überlegst, ob du heute radeln gehen sollst, dann geh radeln.
Ja, aber der Bernhard hat schon ein Buch, das heißt, er gewinnt nicht.
Das ist gemein. Aber danke für die Zuschrift. Dann ist vom Erik noch gekommen, das finde ich extrem cool. Wenn du es nicht bauen kannst, sollst du es nicht fahren. Die wahre Seele eines Fahrrads liegt in den Händen seines Schöpfers. Ein Velominatus, der die Kunst des Lötens oder Schweißens nicht beherrscht, darf nicht verzagen. Holz oder Bambus bieten eine noble Alternative. Nur wer das Rad mit seinen eigenen Händen formt, verdient es, den Wind auf seinem Gesicht zu spüren. Kaufräder sind für Konsumenten, selbstgebaute Maschinen sind für Puristen.
Und ist ein Foto dabei?
Es ist ein Foto dabei. Und zwar von seinem Rad, das aus Holz ist. Mit Bikepacking-Taschen drauf. Also wirklich, wirklich großartig.
Aber schwer verallgemeinerbar, weil selbst auf dem Rad sehe ich zugekaufte Komponenten. Weil die Kurbel ist nicht aus Holz, das Kettenblatt ist auch nicht aus Holz.
Das stimmt, ja. Aber ich finde die Grundeinstellung schon sehr schön. Dass vielleicht auch der Reifen nicht selber aus Gummi gegossen ist, ist auch nachvollziehbar. Aber es gibt doch auch Kurse, wo man Rahmen bauen lernen kann. Also wer Zeit und Liebe hat, ich glaube, das kann echt ein schönes Hobby sein. Dann habe ich noch eine ausgesucht, die finde ich sehr lustig, und zwar: Milch kommt, wenn schon, dann in den Kaffee. Wobei laut Velominati nur Cappuccino erlaubt sind, also nicht irgendwie Milchkaffee oder Latte oder sowas. Also Milch kommt, wenn schon, dann nur in den Kaffee, aber niemals hat Milch etwas in den Reifen verloren.
Ja, da sprichst jetzt leider zu zwei Bekehrten. Also ich werde weiterhin tubeless fahren. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, nachdem ich anfangs skeptisch war.
Es ist sowieso interessant. Vielleicht müssen wir da mal mit dem Robert Müller sprechen, oder? Mit seiner reinen Lehre, weil die Veluminatis sind hier nicht mehr die aktuellsten. Die haben vor 5 Jahren ist das Buch rausgekommen. Also Scheibenbremsen, Tubeless-Reifen hat es damals wahrscheinlich erst in den Anfangsstadien gegeben. Die waren so unwichtig, die haben sie nicht einmal ignoriert. Die sind einfach nicht angesprochen. Mich würde es interessieren, wie das die Version 2024 aussieht. Aber durchaus denkbar, dass echte Radlpuristen Felgenbremsen und Schläuche fahren. Weil die Veluminati sind sicher Romantiker und keine Pragmaten. Und dann habe ich noch die Anita. Sie schreibt, langes Haupthaar ist mit Stolz zu tragen. Und das gefällt mir sehr gut, wirklich sehr gut. Und Zusatz 96a ist, Haarbänder dürfen ausschließlich zur Fixierung von Energiespender am Fahrradlenker verwendet werden. Und da ist ein Foto mit dabei im Anhang, wie man seine Packung Haribo mit Haarbändern am Bremsgriff befestigt.
Das finde ich sehr gut. Du bist eh schon verkauft an die Regel. Nachdem ich kein Haarpracht habe, ist es mir egal, da bin ich ganz agnostisch. Aber das mit den Haarbändern finde ich sehr gut.
Und die letzte, die ich da vorlesen möchte, ist vom Team. Und der sagt, Regel Nummer 96, Strava oder es ist niemals passiert. Ich bin dagegen, weil ich nutze Strava kaum.
Ja, wenn man mal drin ist, dann muss man alles hochladen. Aber ja, es ist halt sehr, sehr spezifisch auf ein spezielles Produkt. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht als allgemeingültige Regel aufstellen wollen.
Vielleicht von Strava noch gesponsert, die Veluminati, dann hätten wir den Komplott dahinter sofort aufgedeckt. Ja, und jetzt kommen wir zur komplett einseitigen Juryentscheidung.
Ja, die Jury hat jetzt getagt hinter den Kulissen und hat sich entschieden für die Regel vom Christoph Konrad. Gratuliere, der Straps schickt dir das signierte Buch zu.
Also sag bitte nochmal in deinen Worten, worum es gegangen ist.
Das war die Regel mit dem Gewichtsoptimieren. Und das ist natürlich so, dass man beim Material auf jedes Gramm schaut und man nimmt natürlich auch den Carbon-Flaschenhalter und schraubt mit den kurzen Schrauben fest, damit man jedes Gramm spart und dann füllt man eine volle 700 Milliliter Flaschen ein.
Und da vielleicht noch außen schön klebrig, dass irgendwie 5 Gramm Elektrolytpulver außen auf der Flasche oben picken und auf den Fingern.
Genau, dann hat man die Gains wieder.
Also danke nochmal für alle Zuschriften, wir haben jetzt nicht alle vorgelesen, das wäre uns zu viel gewesen. Jedenfalls Christoph, du hast die Jury überzeugt, also den Flo. Und herzliche Gratulation. Und ich möchte auch noch auf ein Feedback eingehen. Und zwar scheinbar, ich bin mir nicht sicher, ob es dir oder mir passiert ist, haben wir Joe Simpson gesagt statt Tom Simpson.
Kann uns passiert sein. Ja, ich weiß nicht mehr, wer.
Ich glaube fast, das ist mir passiert.
Ja, ich habe es nicht korrigiert. Der Joe Simpson ist ein Bergsteiger. Von dem habe ich ein Buch gelesen.
Richtig. Und ich habe den Film gesehen. Und ich glaube, deswegen habe ich ihn einfach auch im Hinterkopf gehabt. Und vom Tom Simpson habe ich weder ein Buch gelesen noch einen Film gesehen. Aber der tödlich verunglückte Radlfahrer ist der Tom. Und der Joe ist
fast tödlich verunglückt.
Richtig.
Und der hat's überlebt.
Beides wahnsinnig tragische Geschichten. Und der Joe Simpson ist jetzt schon dadurch auch sehr berühmt geworden. Oder seine Geschichte, weil er halt vom Seil abgeschnitten wurde. Sonst wären beide, die da quasi vom Absturz bedroht wären, wahrscheinlich zu Tode gestürzt. So hat einer das Seil durchtrennt, jetzt hat einer überlebt und der Joe Simpson ist abgestürzt und er ist für eigentlich tot gehalten worden. Und 4 Tage später angekommen, schwerstens verletzt, schwer, fast verhungert und so und hat es dann doch überlebt, ja.
Genau, großartiges Buch, Touching the Void auf Englisch und ich auf Deutsch hat es, glaube ich, am Abgrund. Jedenfalls sehr empfehlenswert. Obwohl es jetzt gar nicht mit unserem Thema zu tun haben und total dramatisch klingt.
Nein, aber deswegen ist es uns eben passiert, dass wir uns versprochen haben und wir werden natürlich ein paar Euros in die Kaffeekasse zahlen für das, weil das ist uns nahegelegt worden, dass wir als Wiedergutmachung was spenden sollten. Habe ich das schon erzählt, dass ich unlängst einen Traum gehabt habe? Es war, glaube ich, so ein Albtraum.
Er war wieder ein Tennisspieler bei dir in der Heimatgemeinde, oder was?
Nein, es war nicht, dass ich gegen Carlos Alcaraz ein Radlrennen verloren habe, aber es ist durchaus was Ähnliches. Und ich musste das jetzt einfach erzählen, weil es mich ein bisschen bewegt hat. Ich habe nämlich ein unsupported Radrennen gemacht, war an erster Stelle, war kurz vorm Ziel in Führung und dann kommt ein Parcours. Offroad. Irgendwie, ich meine, was die Träume sind nie zusammenhängend oder logisch, auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, ich bin in einem alten Gebäude gewesen. Das war so ein altes Fabriksgebäude, so eine Art Fabrikshalle, Lagerhalle. Oder vielleicht war es eine Mühle, weil es ist unten durch ein Flusslauf durchgegangen mit reißend starkem Wasser. Jetzt hat man müssen den Fluss überqueren, indem man irgendwie im Obergeschoss dieser Lagerhalle den Fluss überquert, aber da war keine Stiege nach unten, keine Treppe. Und jetzt bin ich komplett verzweifelt gewesen im Obergeschoss dieses alten Gebäudes, habe keinen Weg nach unten gefunden, habe den Fluss jetzt nicht überqueren können und war komplett verzweifelt. Bin dann irgendwie wieder retour, bin entweder aus dem Rennen ausgestiegen oder über einen anderen Weg zum Ziel hingefahren. Natürlich, ich hatte es da nicht gezählt. Und als ich im Ziel angekommen bin, hat der Robert Müller das Rennen gewonnen, weil er war knapp hinter mir. Er ist dann auch zu dieser Stelle gekommen und hat aber durch die Decke des Obergeschosses anscheinend ein Loch gestemmt, hat dann mit alten Holzkisten und über Baumstämme ist er nach unten geklettert und ist dann den Flusslauf entlang mit dem Rad ins Ziel gefahren. Und ich habe ihm das geschrieben, dass ich von ihm geträumt habe. Er hat es sehr lustig gefunden. Aber ich glaube, ich habe da mehr als ein Trauma in dem Traum verarbeitet. Erstens, Stämmen und Haus bauen ist das eine. Zweitens, fürchterlich schlimme Parcours, die dich zur Verzweiflung bringen, irgendwo in der Pampa. Und
Fähren.
Ja, Fähren, genau. Und dass der Robert Müller mich abhängt. Also da ist irgendwie alles drinnen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze interpretieren soll, aber das war eine Nacht, wo ich sehr schlecht geschlafen habe.
Wir haben ja immer wieder, das ist ja fast schon so ein Running Gag, über amerikanische Maßeinheiten gesprochen. Und mir ist da jetzt ein Sketch zugeschickt worden von Saturday Night Live. Und der Lukas hat den kurz zusammengeschnitten, damit wir da keine Copyright-Probleme kriegen. Und gesagt, am besten, ich spiele den einfach vor. Also vielleicht vorher ganz kurze Erklärung zum Sketch. Der George Washington steht vor der entscheidenden Schlacht im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg vor seinen Soldaten und erklärt ihnen, wofür sie jetzt überhaupt kämpfen. Ja, für die Freiheit und für die Freiheit, ihre eigenen Maßeinheiten zu haben. Und da setzt der Sketch jetzt ein.
One day, our proud nation will measure weights in pounds, and that 2,000 pounds shall be called a ton.
And what will 1,000 pounds be called, sir?
Nothing. Because we will have no word for that.
It seems like we should have a word for 1,000 pounds, sir.
And yet we won't. And liters and milliliters. But not all liquids, only soda, wine, and alcohol.
Only those, sir.
Yes. Because for milk and paint, we will use gallons, pints, and quarts, God willing.
Okay. How many liters are in a gallon, sir?
Nobody knows. Distance will be measured in inches, feet, yard, and mile. So 12 inches to a foot?
12 feet to a yard.
If it were only so simple. 3 feet to a yard.
And how many yards to a mile?
Nobody knows.
Okay, well, how many feet to a mile? 5,280, of course. It's a simple number that everyone will remember.
Sir, why not use meters and kilometers?
We will, soldier. But only in certain unpopular sports like track and swimming. For popular sports like football, we will use yards.
Football, sir?
You asked about the temperature.
I did not.
We should have two different unrelated scales of temperature. One of them will make sense to the entire world, and the other will be super random. Our great nation will use the random one.
What is the scale called, sir?
Fahrenheit.
Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Ich habe das schon in voller Länge auch gesehen. Und es ist immer wieder lustig.
Es gibt inzwischen auch einen zweiten Teil, da geht es dann nicht mehr darum und passt da gar nicht mehr zu unserem Thema, aber ist sehr lustig, kann man nur empfehlen.
Aber der sportliche Aspekt drinnen, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass Meter verwendet wird für Track and Swim, also zum Laufen und bei den Schwimmbewerben.
Naja, ist ja auch, wird es auf der ganzen Welt so praktiziert, unter anderem auch bei den Olympischen Spielen, deswegen können selbst die Amis da nicht aus, weil eine Laufbahn hat 400 Meter und ein Schwimmbecken hat 25 oder 50 Meter.
Aber das Lustige, jetzt schweifen wir schon wieder ab, ich habe mal, ich glaube, vorm RAM irgendwo in Amerika mit jemandem geredet, wie sie umrechnen von Feet in Yard und Miles und so, und er hat gesagt, ja wieso, warum soll man umrechnen? Also das ist nicht so, dass man sagt, Zentimeter, Meter, Kilometer, das ist bei uns halt irgendwie komplett leicht. Du kannst das Komma verschieben, einen Nuller dazu und hast die andere Einheit. Das ist, dort wird, eine Straße wird einfach in Meilen angegeben. Und dann sind es halt 0,01 Meilen, aber das wird niemals umgerechnet in Feet oder Yard oder Inch. Weil Yard ist nur für gewisse Bereiche und Meile ist für gewisse Bereiche und die Umrechnung interessiert dort niemanden. Das war interessant zu erfahren.
Ja, jetzt waren wir wirklich weit weg vom Thema.
Werbung.
Straps, hast du deine Saison 2025 schon komplett durchgeplant?
Ich habe erst angefangen damit.
Ja, es gibt viele coole Rennen auf unseren beiden Listen und eins davon, was wir uns jedenfalls dick im Kalender angestrichen haben, ist das Rund um Sachsen am 6.6.2025.
Ich wollte jetzt nämlich ganz anders anfangen und die fragen, ob du Rund um Sachsen eigentlich schon kennst.
Offensichtlich, sonst hätte ich es noch nicht dick angestrichen.
Es sind auf jeden Fall 900 Kilometer entlang der sächsischen Landesgrenze, gespickt mit über 9000 Höhenmeter.
Und das Coole an dem Rennen ist, es gibt die Möglichkeit, das supported zu fahren, unsupported zu fahren, in Zweierteams zu fahren und in Staffeln.
Es gibt dann natürlich auch finnische Trikots und Medaillen, aber ich glaube, das, was echt zählt, ist dann das Erlebnis.
Das ist jetzt nicht nur ein Rennen für Profis, sondern das ist auch das perfekte Rennen für Einsteiger. Es gibt alle 200 Kilometer ein Depot, wo auch Volunteers sind, wo man nachrüsten kann, wo man zu essen kriegt, wo man sich schlafen legen kann. Und wenn man es ganz gemütlich haben will, die Organisatorinnen unterstützen einem auch bei der Hotelbuchung im Vorhinein. Das heißt, wenn man ein kurzes Mail hinschreibt, wird man dabei auch unterstützt.
Das Schöne an dem Sport ist ja mitunter, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt und es auch mehr Rennen gibt und neue Rennen. Und Rund um Sachsen geht jetzt ins dritte Jahr und man sieht einfach, dass es sehr beliebt ist und das auch zu Recht.
Es hat sich gut etabliert und es ist wirklich ein Tipp von uns zwar.
Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr unter www.rundumsachsen.de alle Infos. Ihr findet es auch auf den sozialen Medien Facebook und Instagram und natürlich
in den Shownotes. Die Anmeldung ist bereits offen. Ihr könnt euch ab sofort anmelden. Werbung Ende.
Gehen wir jetzt nochmal zurück zum Radlfahren, zum Training. Wir haben jetzt Mitte Dezember. Wir wissen, du bereitest dich für deine sportliche Talfahrt vor, oder du bereitest dich nicht darauf vor, auf den Silvesterlauf. Was macht das Training der Wahl? Wie geht's dahin? Du hast wieder Radfahren oder machst gerade andere Blödsinnigkeiten?
Ich tue schon auch wieder Radfahren, aber bevor es richtig losgeht, du würdest das vielleicht als Blödsinnigkeit bezeichnen, habe ich gemacht letzten Donnerstag, ja. Habe ich mir extra freigenommen dafür.
Ja, erzähl uns mehr davon, bitte.
Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Vielleicht wissen gar nicht alle von unseren Hörerinnen, was ein Skiergometer ist.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es was ist. Ich stelle mir vor, das ist sowas wie ein Cross-Trainer, mit den Händen mit.
Ein Langlauf-Ergometer und eigentlich hast du einfach über Kopf zwei Schnüre und an den zwei Schnüren ziehst an, um so den Doppelstockschub vom Langlaufen zu simulieren. Und da kann man damit dreht man ein Schwungrad an und dann kann man eigentlich wie beim Fahrradergometer den Widerstand einstellen. Und der misst auch relativ random, wie mir vorkommt, wie so ein Rudergerät die Meter. Und ich habe irgendwann einmal auf Instagram gesehen, dass jemand 100 Kilometer damit gefahren ist. Was ja für Langlaufverhältnisse eigentlich eine komplett random Zahl ist, weil das längste Langlaufrennen, das gibt, ist der Vasalauf, das sind 90 Kilometer. Das wäre eine vernünftige Zahl. Jedenfalls habe ich das gesehen und habe mir gedacht, so schwer kann das nicht sein. Das würde ich wohl auch schaffen. Und ja, dann habe ich mir freigenommen, Zeitausgleich genommen und habe mich hingestellt und 9,5 Stunden später habe ich 100 Kilometer auf der Anzeige gehabt und ja.
9,5 Stunden.
Ja.
sind circa 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit realistisch?
Mit gutem Wachs und nicht zu vielen Höhenmeter bist beim Langlaufen schon schneller als das. Aber du ziehst ja nur mit den Händen, du hast keinen Beinabstoß dabei, also wenn du wirklich nur schieben würdest, dann wäre es wahrscheinlich realistisch. Ich denke trotzdem, dass man in freier Wildbahn schneller wäre.
Also jetzt, dann habe ich mir das jetzt total falsch vorgestellt. Der Langlauf-Ergometer, du trainierst nur den Oberkörper. Also die Beine stehen still. Ist das nicht wie ein Laufband zusätzlich?
Nein, du hast wirklich nur die zwei Schnüre, an denen du ziehst, von oben runter, als würdest mit den Stecken, mit den Langlaufstecken anschieben. Du machst eigentlich nur diesen Doppelstockschub.
Ich wollte nämlich fragen, ob du klassisch oder Skating-Stil machst am Skiergometer, scheinbar klassisch.
Klassisch ohne Beinabstoß.
Ohne Beinabstoß.
Ja, und nicht in der Diagonalführung, sondern wirklich Doppelstockschub. Schwieriges Wort. Aber genau, habe ich gemacht, habe ich geschafft, habe ich mir selbst bewiesen, weiß ich nicht, ob ich dort jetzt die Motivation habe, das schneller zu machen oder nochmal zu machen.
Ja, bitte jetzt ehrliche Frage, wie geht's dir, wenn du 10 Stunden den Oberkörper belastest und deine Bauchmuskeln, das ist ja eigentlich unfassbar.
Ja, es kommt sehr viel aus der Hüfte und die Hüfte ist relativ starker Muskel, relativ gut trainiert. Das war jetzt nicht so das Problem. Ich habe ein bisschen den unteren Rücken gespürt. Das ist, glaube ich, normal nach der Zeit. Aber es war am nächsten Tag auch schon weg. Es ist ganz gut gegangen. Das größte Problem waren wirklich die Handflächen, weil anders als bei richtigen Langlaufstecken, wo man so eine Schlaufe hat, hat man da wirklich das Teil die ganze Zeit festhalten müssen. Und jetzt habe ich ein paar Blasen an den Händen gehabt, aber das war schon das Schlimmste.
Und nachdem du nur in Oberkörper trainiert hast, hast du nachher noch eine Radeinheit machen können?
Nein, nachher bin ich schlafen gegangen.
Wann wird bei dir Radeltraining losgehen? Jetzt, wo du ein erstes Rennen geplant hast und ein Saisonziel vor Augen hast?
Ist schon losgegangen. Also das war jetzt so das letzte, wie sagt man, Alternativtraining, wenn es überhaupt ein Training war. Aber so jetzt richtig mit Plan ist jetzt die Woche wieder losgegangen.
Wenn ich zurückdenke, letzte Woche, letzte Folge mit der Fiona Kolbinger, da hat uns beide ja der Abschluss sehr gefreut. die Fiona gesagt, wenn man 200 Episoden Sitzfleisch hört, dann hat man eine ganz gute Wissensbasis für Ultrarennen. War ein sehr schönes Kompliment und ich glaube, wir haben es heute einfach widerlegt.
Ja, falls jemand was wissen will zu 100 Kilometer am Skiergometer, einfach hinstellen und losfahren.
Wenn man so einen Skiergometer findet,
genau.
Wo gibt es sowas bitte?
Und wenn man ein Concept 2 Skiergometer verwendet, dann aufpassen, dass der Bildschirm schaltet sich nach 4 Minuten Inaktivität ab. Das heißt, viel trödeln kann man nicht.
Ja, und wenn man einen guten Therapeuten kennt, der schlechte Träume analysiert, dann bitte an mich. Na, wir haben uns jetzt heute wirklich gedacht, es gibt einige Rückmeldungen, über die wollten wir gern reden. Wir wollten noch die Velominati-Regeln besprechen und ein paar aktuelle Dinge, die gerade jetzt so vorgefallen sind oder die sich zugetragen haben. Und irgendwie hat sich jetzt so der neue Rhythmus eingependelt. Eine Folge machen wir zwei, ob es jetzt unsere Anfänger im Radlfahren sind, ob es die 95 Velominati-Regeln sind oder so wie heute eine Feedback-Folge. Und das soll sie abwechseln, alle 14 Tage mit super spannenden Gästen. So ist das aktuelle Konzept, das sich natürlich wieder verändern wird im Laufe der nächsten Wochen, Monate.
Genau. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich habe vielleicht eine Sitzfleisch-History-Folge in der Pipeline und muss ich noch ein bisschen recherchieren, weil online ist das Material sehr dünn, aber ich finde es super spannend, bin ein bisschen reingekippt und schau mal, ob ich da noch irgendwie seriöse Quellen offline finden kann, dann werde ich das präsentieren.
Da bin ich sehr gespannt, wenn der Flo ein Thema erarbeitet. Das wird großartig. Wenn du unvorbereitet schon so gut bist, wie gut sind deine Geschichten erst, wenn du die vorbereitest?
Ja, wir werden es sehen.
Wenn ihr euch auch schon auf das Thema freut, das uns der Flo dann einmal präsentieren wird und uns in irgendeiner anderen Art und Weise unterstützen wollt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert oder ein paar Sterne da lasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mir zippt es immer an, wenn das in den Podcasts, die ich höre, immer betont wird, weil ich mir denke, das ist eh selbstverständlich, aber wir haben jetzt einmal die nette Erinnerung bekommen, das vielleicht auch einmal kundzutun.
Weil es nicht selbstverständlich ist und ihr tut uns damit angefallen und euch selbst auch, weil wenn ihr abonniert, verpasst ihr keine Folge, dann ist die automatisch in eurem Feed und dann könnt ihr Freitag 0:01 loshören.
Podcast-Werkstatt.